Ja, vielen Dank. Ich habe hier sehr aufmerksame Zuhörer, das sehe ich schon. Die Sonne ist natürlich eine große Konkurrentin heute, wenn man so viel Regen genossen hat in der letzten Zeit. Trotzdem freue ich mich hier über die Wissensweitergabe in Familie und Schule zu referieren, die sind sehr entscheidend für die kulturelle Entwicklung. Ich bin gefragt worden von Franz Rüff von der Firma Telesis, eben über Open Source im Bereich und im Zusammenhang mit Schule und Familie zu sprechen. Und ich habe mich dann gefragt, ich habe zu ihm gesagt, du, ich weiß nicht einmal, was Open Source ist, da hast du sicher nicht die richtige Referentin gewählt, du musst dir sonst jemanden suchen. Er hat dann gemeint, er wird mich schon instruieren, er wird mir das erklären. Und ich bin dann drauf gekommen, ich habe mit vielen Leuten dann darüber gesprochen und in meinem Bekanntenkreis hat fast niemand gewusst, was Open Source ist. Und dann war ich ja schon ganz beruhigt. Ich habe also nicht den Ansatz aus dem EDV-Bereich, sondern auch nicht aus dem juristischen Bereich, sondern aus dem Bereich der Familie, aus dem Bereich der Schule als öffentliche Institution. Und ich frage mich, die kulturelle Entwicklung ohne Wissensvermittlung, wie kann das geschehen? Und ich möchte einen kleinen Blick in die Zukunft dann noch machen. Ich werde also dieses Thema nicht aus EDV-technischer Sicht beleuchten, jetzt fehlt mir eine Folie, sondern... Da muss ich zurückkommen.
So, bitte, ne?
Ja, sondern als Mutter, die Wissen ganz automatisch an die Kinder weitergegeben hat, um ihren Kindern möglichst gute Startchancen für ein eigenständiges Leben, für eine Weiterentwicklung zu gewähren. Ich möchte dieses Thema aber auch beleuchten als Lehrerin, deren Job es ist, möglichst viel Wissen den Schülern weiterzugeben, um darauf in späterer Folge ein Spezialwissen aufbauen zu können. Das Thema ist auch interessant als Politikerin und je mehr ich mich informiert habe, umso faszinierender wurde es für mich. Als Politikerin deshalb, weil es Interesse sein muss, dass sich die Gesellschaft auch kulturell weiterentwickelt, zum Positiven entwickelt und dass der Zugang zum Wissen jeder hat. Wir stellen heute eine äußerst heftige Diskussion um Urheberrechte fest. Es geht um geistiges Eigentum. Und das wirft die Frage auf, was war denn früher in diesem Bereich? Warum war das Jahrtausende kein vordringliches Thema? Ich denke an Hildegard von Bingen, die heute wieder sehr modern geworden ist mit ihren medizinischen Rezepten. Und Hildegard von Bingen hat kein Patent angemeldet. Im Gegensatz zu dem Erfinder der blauen Potenzpille, der damit natürlich ein riesiges Geschäft gemacht hat. Ich möchte nur durch dieses Beispiel verdeutlichen, was sich da eigentlich verändert hat. Wir werfen also einen Blick in die Geschichte und kann ich schon wieder zittern? Muss ich da aufhören, ne?
Genau.
Und wir stellen fest, dass es zunächst einmal immer wieder intensiv versucht, Wissen weiterzugeben. Es sind dadurch auch Hochkulturen entstanden und wir wissen, dass die alten Ägypter schon Hörsäle gehabt haben, um möglichst vielen Menschen auf Gemeinkosten Wissen zu vermitteln. Es war zunächst die mündliche Weitergabe von Wissen, es kam dann die handschriftliche Dokumentation, die im Mittelalter eine Hochblüte hatte. Sie kennen die Klöster, in denen sehr viel aufgeschrieben wurde, auch künstlerisch aufgeschrieben wurde. Das sind heute noch Dokumente dieser Zeit. Und es gab dann aber zwei Quantensprünge. Der erste war die Erfindung des Buchdrucks und die zweite in jüngerer Zeit das Internet. Es gab einen explosionsartigen Anstieg des Wissensangebotes, zunächst einmal durch den Buchdruck. Dieser prägte ein ganzes Zeitalter. Diese Erfindung hatte eine große Bedeutung für die politische, gesellschaftliche und soziale Kommunikation. Es kommt in dieser Zeit zu einer prinzipiell öffentlichen Meinung und die Kommunikation wurde jedermann zugänglich gemacht. Es war nicht mehr so, dass es Gruppen institutionsgebundene Kommunikation gab, beziehungsweise Wissensweitergabe. Es entwickelt sich auch die öffentliche Meinung in dieser Zeit. Das Internet war dann natürlich dasjenige, das ermöglichte, von jedem Ort der Welt und zu jeder Zeit die Möglichkeit zu haben, die technische Möglichkeit zu haben, auf fast das gesamte Wissen der Welt Zugriff zu haben. Das ist natürlich ein enormes Informations- und Kommunikationspotenzial. Allerdings leiden wir manchmal unter der Geschwindigkeit, unter der Fülle an Informationen, die wir bekommen. Ich denke, jeder von Ihnen kann davon ein Lied singen, wenn hunderte E-Mails von einem Tag auf den anderen kommen und jeder zuerst erwartet, dass er zuerst bedient wird, zuerst eine Antwort bekommt. Natürlich bekommt auch in diesem Zusammenhang die Urheberrechtsdiskussion eine neue Dimension. Juristen und Politiker stellen fest, dass aktuelle gesetzliche Bestimmungen vom Tempo der Informationstechnologie ständig überrollt werden. Nun, wie steht es mit der Weitergabe von Wissen in der Familie? Es ist gerade in der Familie das Bemühen am direktesten spürbar, wo Eltern ihren Kindern möglichst viel Erfahrung mit auf den Lebensweg geben wollen. Die Kinder sollen alles und noch viel mehr wissen als ihre Eltern. Die Kinder müssen aber auch möglichst früh alles schon wissen. Und der eine oder die andere kennt den Wettbewerb mit kleinen Kindern, wer denn jetzt zuerst Mama sagt oder welches Kind zuerst schon laufen kann. Es ist aber in diesem Zusammenhang natürlich die Frage, was wäre, wenn dieses natürliche Weitergeben von Wissen in der Familie nicht stattfände? Wo stünden wir in unserer kulturellen Entwicklung? Es steckt aber das Bemühen der Eltern dahinter natürlich, das Beste für ihre Kinder zu wollen. Und sie sind auch ganz besonders bemüht, ganz besonders stolz, wenn ihre Sprösslinge dann auch Erfolge zeigen, wenn ihr Bemühen darum Erfolge zeigt. Bis auf wenige Ausnahmen wollen Eltern Kinder alles mitteilen, Kinder wollen jedoch zudem selbst erforschen und sie müssen im spielerischen Tun auch eigene Erfahrungen sammeln können, ihr Wissen aufbauen können, damit sie ihre Erkenntnisse dann später verwerten können. Und hier, denke ich, ist so ein Schritt, dass wir den Kindern nicht alles perfekt bieten, dass Wissen nicht verschlüsselt werden darf, sondern dass darauf aufgebaut werden sollte. Zunächst haben wir die Gestik bei den Kindern, das sind die Mittel zur Vermittlung. Danach kommen Laute, Schreie, später dann Sprache, bis zum Dialekt bei uns und später dann die nach dem Hochdeutsch die verschiedenen Sprachen, die die Kinder dann nutzen. Und kann man nicht auch feststellen, dass je mehr ein Kind Wissen in der Familie oder auch durch Freunde vermittelt bekommt, dass es umso leichter ist, dann in der Schule darauf aufzubauen und dass die Kinder dann auch sehr begeisterungsfähig sind. Also die Wissensweitergabe in der Familie, ich denke, es ist eine typische Win-Win-Situation. Welche Mama, welcher Papa käme denn auf die Idee, ihr Wissen nur gegen Gegenleistung ihren Kindern darzubieten? Und wer kennt nicht das Bild eines stolzen Papas, der den Sprössling, wenn er noch ganz klein ist, vor allem dann sieht, wenn er ein Tor schießt? Und der Papa ist natürlich zu 100% überzeugt, dass es seine Weitergabe des Wissens war und auch seine Tricks, die der Junge da verwertet hat. Ich komme zur Schule als öffentliche Institution, deren Aufgabe es ist, Wissen weiterzugeben. Die Schule ist also eine öffentliche Institution und sie wird mit großen öffentlichen Budgets betrieben. Jeder Staat will das Beste für die Jugend, für die Zukunft und steckt somit auch sehr viel Geld in diese Ausbildung der Jugendlichen, der Kinder, um damit natürlich auch Wohlstand zu erreichen und eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung. Wir sehen, dass Österreich hier sehr gut liegt im Ranking um die Ausgaben pro Schüler, pro Kopf. Die Quelle ist Education at a Glance 2003. Und wir sehen, dass im Primarbereich Österreich im OECD-Vergleich auf dem 4. Platz liegt und im Rang in der EU am 2. Platz. Im Sekundarbereich sehen Sie, dass Österreich im OECD-Schnitt den 3. Rang einnimmt und im EU-weiten Schnitt den 1. Rang. Ich denke, es ist eine Entwicklung, die zeigt, dass hier sehr viel Geld, sehr viel öffentliche Gelder hier für die Bildung ausgegeben wird und dass darin natürlich auch in der Wissensweitergabe große Chancen gesehen werden. Ähnlich ist es beim Betreuungsverhältnis Schüler pro Lehrer. Hier liegt Österreich im OECD-Schnitt, das ist die gleiche Studie, im Primarbereich am 12. Platz von 29 und im Sekundarbereich am 6. von 26. Im Spitzenfeld sind die österreichischen Schulen in der Ausstattung, in der Computerausstattung. Hier sind wir am 1. Platz in der EU, während in Österreich 7 Schüler einen PC zur Verfügung haben, so müssen sich in Deutschland 22 Schüler einen PC teilen. Ich denke, das ist ein schönes Zeichen, dass hier auch die Bildung entsprechend Unterstützung bekommt. Und wenn wir heute hier in der Fachhochschule sind, dann muss man auch sagen, das Budget für die Fachhochschulen ist auch um 8 Millionen Euro von letztes Jahr auf heuer gestiegen. Und es ist die Intention des Ministeriums, dass bis zum Jahr 2010 33.000 Ausbildungsplätze, neue Ausbildungsplätze in Fachhochschulen geschaffen werden. Das heißt pro Jahr 300 neue Studienplätze. Auch die Universitäten erhalten mehr Geld. Es stehen 2004 insgesamt 6% mehr an Mitteln zur Verfügung wie 2003. Was die Ausgaben für Bildungseinrichtungen pro Schüler und Studierende betrifft, so werden 14% aller öffentlichen Ausgaben für Ausbildung aufgewendet. Das heißt, die öffentliche Hand, der Staat, und wir sind das alle, die wir da sitzen als Steuerzahler, investieren beträchtliche Summen in das Wissen einzelner Menschen, die in der Folge das Leben und Wirtschaften bestimmen, die natürlich auch Erfolg oder Misserfolg garantieren. Dies geschieht aber auch im Wissen, dass Investitionen in Bildung die kulturelle, die gesellschaftliche, aber auch die wirtschaftliche Entwicklung ganz massiv und entscheidend beeinflussen. Nun ist es schon verwunderlich, wenn Menschen, die ihr Wissen aus der Allgemeinheit erhalten, dann später ihr Wissen aus individuellen und kapitalistischen Gründen für sich rechtlich beanspruchen und für dessen Weitergabe sozusagen als Gegenleistung, dass sie kostenloses Wissen bekommen haben, dafür kassieren wollen. Und die Frage ist berechtigt, ist es legitim, Wissen als Eigentum zu betrachten, es zu verschlüsseln und somit andere nur gegen Gebühr daran teilhaben zu lassen. Und ich komme nun mit dieser Frage auf die kulturelle Entwicklung ohne Wissensvermittlung, Fragezeichen. Wie wir gehört haben, ist Wissen ein öffentliches Gut. Unsere Kultur hat die Weitergabe und den Aufbau von Wissen auf breitester Basis bis dato ermöglicht. Wir haben gehört, dass in Familie und Schule Wissen ganz natürlich und ohne Einschränkungen zugunsten der Weiterentwicklung unserer Kultur weitergegeben wird. Wenn nun im IT-Bereich einflussreiche Monopolisten den Markt bestimmen, so meine ich, dass das zu einer Unkultur wird. Sie wollen Wissen patentieren und dafür hohe Lizenzen verlangen. Wissen wird dadurch verschlüsselt, vergraben und für die Weiterentwicklung nutzlos. Ich bin aber der Meinung, dass Wissen auch in Zukunft frei zugänglich sein muss. Ich meine damit nicht unbedingt kostenlos, ich meine auch, dass geistiges Eigentum geschützt werden muss. So glaube ich, dass es Richtlinien geben muss für die Regulierung von Wissensmonopolen. Ich nenne da ein Beispiel, die Schulbücher. Schulbücher, wissen wir, sind in Österreich bis auf einen kleinen Selbstbehalt kostenlos. Der Staat hat die Kosten dafür übernommen. Das Wissen, das in den Schulbüchern steht, ist zu 99% überliefertes Wissen. Und was die Kosten ausmacht, was dort bezahlt wird, ist der Aufwand für die Herstellung des Buches. Das sind die Leistungen, die mit der reinen Niederschrift, mit der Lagerung, mit dem Vertrieb, mit der Weitergabe verbunden sind. Es ist also nicht das Wissen, das da für das Wissen, für das da Geld verlangt wird. Es ist also Wissen mit Besitzanspruch, das entspricht nicht unserer Kultur. Öffentliche Bildung setzt voraus, dass es ein öffentliches Wissen gibt, das gelehrt werden kann. Und man stelle sich einmal vor, dass, wie die Schulbildung aussehen würde, wenn für mathematische Formeln Lizenzen verlangt würden. Beispiel pythagoreischer Lehrsatz, es werden von jeder Schule die Lizenzen bezahlt und dann würde ich sagen, Gnade Gott, den Schulbudgets, dem Staat, den öffentlichen Haushalten, den Gemeinden, wenn sie dafür Lizenzen bezahlen müssen. Und ich meine, wenn die Entwicklung in diese Richtung geht, dann muss sich der Staat die Frage gefallen lassen, warum wird ein Produkt auf Staatskosten verbreitet? Und damit gleichzeitig die Bürger in Abhängigkeit gebracht. Wissen mit Besitzanspruch darf es und kann es also nicht geben. Und so, vor allem sollte es nicht öffentlich unterstützt werden. Es muss in einer Gesellschaft einen möglichst großen Bereich an öffentlichem Wissen geben, ähnlich wie es öffentliche Räume gibt. Und ich möchte in die Zukunft blicken und sagen, es ist unsere Aufgabe, das Kulturgut der freien Wissensweitergabe zu pflegen, denn Wissen ist ein wertvoller Rohstoff, der sich fortwährend erneuern und erweitern soll. Vorarlberg hat eine hohe Dichte an Firmen, die sich der Softwareentwicklung verschrieben haben. Diese Unternehmen sind meist Klein- und Kleinstunternehmen, die sehr innovativ sind und durch Kooperationen im Kampf gegen die Großen durchaus bestehen können. Ich freue mich über die Open-Source-Initiative. Ich wünsche gutes Gelingen im Sensibilisierungsprozess um das offene Wissen, um die offene Software, sodass es auch in diesem Bereich zu mehr Produktivität kommt, dass neue Märkte erschlossen werden können. Und es fällt mir zu diesem Punkt ein chinesisches Sprichwort ein, das da sagt, mit Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, lassen sich die wunderschönsten Häuser bauen. Ich denke, diese Open-Source-Initiative ist dabei, die Steine nicht nur an den Rand zu legen, sondern daraus ein prachtvolles Haus zu bauen. Ich wünsche dazu viel Glück und gratuliere sehr herzlich.